Hi, ich bin Jamila Mewis, Paartherapeutin in Berlin.
Und ich bin Tino Mewis, Schauspieler.
Und das ist unser Podcast, Intensiv gewollt. Hier sprechen wir über unsere Beziehung und Themen, die uns beschäftigen. Wir sind ja gerade umgezogen, einige haben es mitbekommen und tauchen jetzt gerade so ein bisschen wieder aus unserem Umzugsstress mit drei Kindern. Boah, und ich finde ja, das ist echt so ein Mental Load Marathon.
Overload.
Ja.
Mental Load Overload.
Wirklich, also und diesmal ist es uns aber richtig gut geglückt, also bemerkenswert anders als bei unserem anderen Umzug, den wir mal gemeinsam hatten. Hm. Und warum das so ist, kommen wir später nochmal zu. Aber heute haben wir eine Mental Load-Expertin zu Gast. Laura Fröhlich.
Hallo.
Einige kennen sicherlich ihr Buch Die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles, was Eltern gewinnen, wenn sie den Mental Load teilen. Am 26.04.2022 erschien das passende Workbook. Und heute bekommen wir schon direkt ein paar wertvolle Tipps und Tricks von Laura. Und wir freuen uns riesig, dass Laura an unserem Gespräch teilnimmt. Hi.
Ich freue mich auch riesig, dass ich bei euch sein kann. Wie schön.
Total.
Genau. Ich fange gleich erstmal an. Ich frage mal direkt raus, weil als wir uns auf dieses Thema vorbereitet haben, wusste ich noch gar nicht, was Mental Load ist. Und ich finde, es ist tatsächlich auch, als Jamila mir das so ein bisschen erklärt hat, mir sofort klar geworden, was und wie, in welchem Zusammenhang das steht. Und dass es tatsächlich einfach so ist. Und dass ich mir sofort die Frage gestellt habe, warum fällt es mir denn schwerer als Jamila damit umzugehen? Und du hast ja dazu, genau, das wäre meine erste Aufgangsfrage. Also würdest du mir nochmal Mental Load erklären und warum es mir schwerer fällt als Jamila?
Ja, gerne. Also ich glaube, wir kennen das Problem alle. Das Problem ist auch gar nicht neu, nur das Wort ist so ein bisschen neuer. Aber ich glaube, jeder kann sich damit identifizieren. Und es ist im Prinzip die Last des Dran-Denken-Müssens. Hm. Also wir haben alle diese Form von Stress, wir haben viel zu viele To-Dos im Kopf und wir können sie nicht ordnen und sortieren und wir haben Angst, etwas zu vergessen und es wird alles zu viel. Ich glaube, das ist ein Phänomen, das wir alle kennen. Mhm. Warum ganz besonders oft Frauen in Beziehungen und Partnerschaften betroffen sind und dann ganz besonders die Frauen, die auch Kinder haben, liegt daran, dass wir diese ganze Fürsorgearbeit und diese Familienorganisation rund um Haushalt und Kinder und Co. gesellschaftlich gesehen Frauen zuordnen und sich bei Frauen und Müttern vor allem diese Aufgaben so richtig stapeln. Sie haben auch vielleicht ein stärkeres Verantwortungsgefühl, das liegt nicht an ihren Genen oder so, sondern einfach durch diese gesellschaftliche Zuordnung. Und dann führt es dazu, dass vor allem sich bei Frauen im Gehirn diese Aufgaben sammeln und auch so ein gewisser Druck, das alles gut zu erfüllen, denn Frauen haben dann oft das Gefühl, sie gelten nicht als gute Mutter, wenn sie nicht entsprechend die Dinge ausführen. Und das ist ein Grund, warum manchmal Väter, also man darf es nicht so ganz pauschal natürlich sagen, aber warum manche Väter vielleicht auch Mental Load kennen, aber nicht diese To-Do-Liste in dieser Dimension in ihrem Kopf haben, weil sie A, manche Aufgaben gar nicht erreichen und weil die einfach den Vätern nicht zugeführt wird sozusagen. Also was wünschen sich eure Kinder zum Geburtstag und kannst du mal Matschhosen besorgen und in der Schule fehlen noch Mathehefte irgendwie. Das geht immer so an den Vätern vorbei, ja auch gar nicht mit böser Absicht, ne? Und dann ist es aber auch noch so, dass dieser Druck als Mutter ständig zu performen, das ist etwas, was Väter in dem Sinne nicht kennen. Die werden ja gefeiert, wenn sie nur auf den Spielplatz gehen. Mhm. Die Erwartungshaltung ist nicht so hoch. Bei Müttern ist es gerade andersrum, ne? Bei denen, die können immer nur verlieren. Und das ist der Grund, warum Frauen auch oft unter Druck stehen und es dann meist nicht hilft zu sagen, sei doch einfach mal locker, komm, lass es doch einfach mal liegen, sondern da steckt einfach viel mehr dahinter. Und ja, das ist so dieses Thema bei Mental Load, warum es auch in Partnerschaften oft zu Konflikten führt, weil Paare das Gefühl haben, das Problem ist mein Partner oder das Problem ist meine Partnerin, ist nicht so. Und das ist vielleicht schon mal die erste gute Nachricht.
Ja, das ist es. Das ist absolut eine gute Nachricht.
Genau, aber es ist ja ein Thema, ne, was aufkommt und was so klar benennbar ist, gerade in der Aufteilung von Mann und Frau und wie man sich durch die Beziehung irgendwie kommuniziert. Und wenn dann einfach eins auf den Tisch kommt, was ganz klar ist, ey, ich merke gerade, da arbeite ich die ganze Zeit und sehe aber deine Arbeit nicht. Dann kann man genau das total auf den Tisch legen und voll gut darüber reden. Das hatten wir auch viel und häufig. Und
das ist ein guter Punkt und diese Sichtbarkeit von Arbeit ist da ganz wichtig und auch dieses Wertschätzen. Mhm. Das Problem an der Arbeit zu Hause, Haushalt, Kids, Termine, Organisation ist, dass es eine sehr unsichtbare Arbeit ist. Also in unserer Gesellschaft ist Erwerbstätigkeit eine gute Arbeit, da kommt was bei rum. Wow, da versorgt jemand die Familie. Und die Arbeit zu Hause ist so wenig gewertschätzt. Und das führt zu Frust bei Eltern oder Menschen, die Angehörige pflegen und aber auch innerhalb der Beziehung, weil wir ja doch manchmal so diese etwas traditionellere Aufteilung haben. Er ist erwerbstätig, sie erwerbstätig in Halbzeit, macht dann sehr viel Haushalt, Kids und Co. Mhm. Und dann entsteht oft ein Konflikt darum, dass er das Gefühl hat, okay, du siehst gar nicht, was ich tue. Ich habe hier einen 40-Stunden-Job oder sogar noch plus. Und sie sagt aber, ja, ich habe den halbtags erwerbstätigen Job. Dann habe ich noch nachmittags 4-5 Stunden Kinderbetreuung und Haushalt und die ganze Familienorga obendrauf. Ja. Und wenn man das mal versteht und sagt, okay, wir haben alle beide viel Stress und wir arbeiten auch beide viel, wir erkennen das an, aber jetzt wollen wir das nochmal, sagen wir mal, von neuem aufteilen, dass es sich für uns als Paar gut anfühlt. Das ist immer ein Weg, aber viele Menschen haben schon Schwierigkeiten, das Problem zu erkennen, zu verstehen, weil gerade Männer oft das Gefühl haben, okay, es geht da jetzt also darum, dass ich schuld bin, weil ich zu wenig Verantwortung übernehme. Und das ist, natürlich fühlt sich super doof an und darum geht es letztendlich auch nicht. Also Mental Load ist nicht die Diskussion darum, dass Männer keine Arbeit zu Hause tun, sondern es geht vielmehr darum zu verstehen, wie kommt diese Falle, diese Mental Load Falle und wie kommen Paare dann auch da raus. Und es ist nie eine Schuldfrage, das Problem liegt eigentlich in unserem System und in Rollenbildern und wie gesagt, deshalb. Aber es ist einfach nicht so einfach zu kommunizieren. Ihr klingt jetzt so, als seid ihr da mega offen für und könnt da wahrscheinlich super gut auf Augenhöhe sprechen. Aber das ist meiner Erfahrung nach etwas, was vielen Paaren extrem schwer fällt.
Ja. Und uns ja auch nicht von Anfang an so ging. Also wir hatten wirklich auch, ich kann genau nachvollziehen, dass die Art und Weise des zum ersten Mal darüber Redens tatsächlich so eine Art von Angriffsgefühl ausgelöst hat. Ich muss mich verteidigen dafür, was habe ich falsch gemacht und so. Und dass tatsächlich auch erst mit jedem weiteren Gespräch und mit jedem diesem Konflikt umgehen, dass sich beruhigt hat, dass es hier irgendwie um etwas gehen muss, was falsch ist oder was ein Schuldgefühl auslöst. Und das hatten wir definitiv, gerade auch so in Aufbau. Ne? Wir haben 3 Kinder und es ist bei jedem Kind einfach ein bisschen sichtbarer gewesen, wie Aufgaben anders verteilt und was das bedeutet für uns. Und mit jedem Gespräch sind wir daran gewachsen und haben irgendwie versucht, uns immer wieder zu kriegen und zu verstehen und hinzuweisen, was eigentlich, worüber wir eigentlich reden.
In meiner Praxis merke ich das auch viel. Also die Paare, die zu mir kommen mit Kindern, da ist das eigentlich immer eins der größten Themen. Und ich glaube, dass es auch ein schmerzhafter Punkt ist zu verstehen, dass bei aller Aufteilung eigentlich letztlich die Aufgaben auch für 2 Personen zu viel sind.
Ja, total.
Also das ist einfach, da schmeißt man sich so diesen brennenden Ball hin und her.
Das ist ein guter Vergleich und tatsächlich, das ist auch nochmal vielleicht zum einen natürlich ein bisschen frustrierend, andererseits auch entlastend. Also gerade Eltern haben heutzutage viel zu viel Stress. Es hat ganz, ganz unterschiedliche Gründe. Also auch auf der Seite von Frauen. Von Frauen wird heute natürlich und zum Glück angenommen oder erwartet, dass sie auch ein Stück weit finanziell für sich selbst sorgen. Gleichzeitig ist aber die Arbeit zu Hause nicht weniger geworden. Also heute wird trotzdem von Müttern erwartet, immerzu für die Kinder da zu sein, Verantwortung für allen Haushaltskram zu übernehmen. Das heißt, da ist schon mal der Punkt sehr krass. Dann auf Männerseite, die spüren natürlich auch, dass der 40-Stunden-Job plus, oder dass das nicht, dass das sozusagen nicht alles ist, sondern dass da eigentlich noch viel mehr dazukommt. Und Eltern merken immer mehr, dass diese 40-Stunden-Woche plus das ganze Orga-Zeug, das geht ja rein theoretisch gar nicht, außer man hat sämtliche Service-Leistungen, die man in Anspruch nimmt, DienstleisterInnen. Aber wer kann sich das alles schon leisten? Im Prinzip ist schon die 40-Stunden-Woche für Eltern oder überhaupt auch Fürsorgende ein großes Problem und die fehlende Unterstützung und natürlich auch dieser Anspruch, dass Eltern es alleine schaffen müssen. Das ist ja für Alleinerziehende ganz besonders schwierig, aber es ist schon zu zweit schwierig. Wir schaffen das nicht allein, uns fehlt oft das Netzwerk, das Dorf, wie so dieses afrikanische Sprichwort sagt. Und auch mal zu sagen, okay, wir haben eigentlich viel zu viel Stress, ist ein ganz großer Punkt. Und mit dem brennenden Ball, das finde ich einen sehr guten Vergleich. Und jetzt geht es natürlich darum, gibt es eine Möglichkeit, ganz generell das Thema Arbeit neu zu definieren? Also können wir zum Beispiel Erwerbstätigkeit mindern? Können wir das finanziell schaffen? Können wir Aufgaben reduzieren, auslagern, ein Netzwerk aufbauen? All das sind natürlich Punkte. Und das Ziel ist es, das zu zweit dann anzugehen. Genau.
Es steht und fällt einfach mit der Anerkennung dieser Leistung, die in der unsichtbaren Care-Arbeit, jetzt fehlt mir das Wort, um diesen Satz zu beenden.
Aber wir wissen alle, was
wir
du
wissen
meinst.
Alle, was ich meine.
Wir formulieren ihn im Kopf zu Ende.
Genau, dass diese Arbeit anerkannt wird, ist maßgeblich dafür nötig, damit es eine grundsätzliche Veränderung gibt, politischer Art, so. Und damit geht es dann auch einfach vielleicht leichter innerhalb der Paare. Dann müssen die nicht mehr politische Streits führen.
Ja, vor allem, weil man tatsächlich sagen muss, tatsächlich können viele Paare gar nicht so reflektiert über die Situation sprechen oder sie haben überhaupt keine Zeit und Kapazität, um sich mit solchen recht komplexen Themen auseinanderzusetzen. Oder es sind so Rollenbilder, so vorherrschend. Also der Mann, der niemals einen Staubsauger in die Hand nimmt, die Frau, die sich um alles kümmern muss, dass die beiden zueinander überhaupt keinen Weg finden. Und dann ist natürlich genau diese finanzielle Sache eine Frage. Es gibt manchmal ja Elternpaare, die müssen 40 Stunden plus erwerbstätig ackern, vielleicht sogar noch mehr und alles nebenher auf die Reihe kriegen. Für die wäre es ein Luxus, jetzt noch über Mental Load zu sprechen. Und genau da brauchen wir politische Veränderungen. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch Paare, die so ein bisschen eine Range haben, auch in Sachen Erwerbstätigkeit. Und da erlebe ich schon auch, dass es ganz wichtig ist, das mal zu thematisieren. Wie stellen wir uns unser Leben vor? Und ist denn diese 40-Stunden-Woche für einen von uns oder für beide wirklich maßgeblich wichtig? Es hat auch viel mit Karriere zu tun natürlich. Mhm. Und das ist, finde ich, auch eine wichtige Diskussion. Da muss jedes Paar eigene Entscheidungen treffen. Da gibt es auch kein Gut und Falsch. Aber es geht wirklich auch mal darum zu sagen, ist das nicht auch eine Stellschraube, an der wir drehen können? Denn dieses traditionelle eher 40 Stunden sie Teilzeit hat verschiedene negative Konsequenzen. Mental Load bei ihr, Frust in der Beziehung und natürlich auch noch diese finanzielle Seite. Denn wenn man so sehr setzt auf eine Karriere und diese Person vielleicht auch mal krank ist, ausfällt, wie auch immer das Paar sich trennt, ist das natürlich eine sehr krasses Risiko. Und ich erlebe es oft, dass man halt derjenige, der mehr verdient, das ist dann oft der Mann in der Beziehung, ne, Gender Pay Gap, der ist dann stärker erwerbstätig und so nimmt dann alles seinen Lauf. Und das ist natürlich eine logische Entscheidung von Paaren, auch ökonomisch völlig logisch, hat aber sehr viele Konsequenzen und darüber aufzuklären, sodass Paare das nochmal ein bisschen langfristig überlegen können, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
Absolut, das ist echt, ja, das ist so wichtig. Mal angenommen, da ist jetzt die Bereitwilligkeit für genau so ein Gespräch und zu sagen, ja, wir schauen uns jetzt unsere Stellschrauben an. Mhm. Was ist es, was du Paaren mitgeben kannst? Wie können sie starten? Wie kann so etwas angefangen werden in einer Beziehung, wo das vielleicht bis dato gar kein Thema war, jetzt auf den Tisch kommt? Was würdest du sagen?
Also, wenn schon das Paar so weit gekommen ist, darüber zu sprechen, ist schon mal mega. Es ist der erste, wichtigste, große Schritt. Also, wer da vielleicht noch Schwierigkeiten hat und auch nicht weiß, wie es erklären sollte, ich lege Paaren immer diesen wunderbaren Comic von Emma den empfehle ich immer, den kann man auch im Internet anschauen. Wir können den ja vielleicht auch in den Shownotes verlinken. Aber zu eurer Frage, was wäre der erste wichtige Schritt? Und da finde ich immer noch mal wichtig, es ist ja alles ein komplexes Thema, nochmal einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, okay, was sind eigentlich unsere gemeinsamen Ziele? Also kurzfristig, aber auch langfristig. Diese ganzen einzelnen To-Dos, diese nervigen Sachen, zahlen ja doch letztendlich ein auf den nächsten Schritt, ein größeres Projekt. Sagen wir mal ganz, ganz profan, die einzelnen To-Dos für so einen Kindergeburtstag. Super ätzendes Thema, zahlen darauf ein, dass die Kinder einen Kindergeburtstag feiern, weil das den Kindern wichtig ist. Das wiederum zahlt darauf ein, dass wir ein Leben mit unseren Kindern führen, in dem es uns gut geht, in dem die Kinder glücklich sind, in dem wir glücklich sind. Das wiederum zahlt auf ein großes Lebensziel ein. Wie möchten wir leben? Und da merken Paare ja dann relativ schnell, okay, wir haben eigentlich genau das gleiche Ziel. Wir haben uns nur so ein bisschen verwurstelt auf dem Weg dorthin. Und wenn man sich das nochmal bewusst macht, dann kann man sagen, okay, wir haben ein gemeinsames Ziel, wir sprechen drüber und jetzt, wie können wir ein Organisationssystem aufbauen? Wie können wir Arbeit so verteilen, dass es für uns gut ist, dass wir nicht ständig gestresst sind, dass auch die finanzielle Seite bedacht ist und das ist dann sozusagen das Organisationshaus, das das Paar dann gemeinsam aufbauen kann. Und ganz wichtig, da einfach auch, es lohnt sich da nochmal Power und Hirnschmalz reinzugeben, weil es dann langfristig viel einfacher wird. Dann diskutieren wir nämlich nicht mehr bei Pizza und Kerzenschein über diese blöde Matschhose, ne, oder über diese blöden Kindergeburtstagsspiele, sondern wir reden über wichtige Dinge, die uns als Paar betreffen. Wir reden über die Kinder, über unsere Zufriedenheit. Und da wollen wir ja hin. Darum erstmal so ein bisschen mit diesen etwas komplexeren Themen wie Excel-Liste, Organisationstools, Aufgabenverteilung auseinandersetzen. Ist am Anfang ein bisschen ätzend, klar, aber langfristig haben wir dann dieses blöde Orga-Thema vom Tisch und haben damit auch diese Mental Load-Diskussion. Vor allem, also, dass das niemals wieder ein Thema wird, ja, das ist auch utopisch, aber wir wissen, wie wir das Thema angehen und dann kommt wieder so ein Stresspeak und dann wissen wir, okay, miteinander reden, Aufgaben strukturieren, unser Orgasystem in den Griff kriegen und so schaffen wir dann auch gemeinsam diesen Stress zu bewältigen. Also das ist ja letztendlich das Ziel. Aber deshalb dieser erste Schritt ist, okay, wir eigentlich arbeiten und stressen wir uns ja für das Gleiche und das ist schon mal eine gute Basis.
Ja. Ich finde das total schön, dass du das auf diese Art und Weise öffnest, weil ich finde, die Möglichkeit, die Paare in einem Konflikt oft nicht in Betracht ziehen, ist, dass man eben den Blick voneinander öffnet und sich zum Beispiel ein Buch oder ein Workbook oder ein Online-Kurs oder ein Freund oder eine Therapeutin oder was auch immer Therapeutin dazu holt, um quasi die Perspektive wieder zu erweitern. Und dieses, wenn man nur sich selbst anguckt im Konflikt, dass man dann einfach nur in einem Art von, wie mit Scheuklappen aufeinander guckt und dann gar nicht so. Und wenn man die Perspektive wieder ein bisschen öffnet und sich einfach ein drittes Element dazu holt, mag es, was es sein will, aber es ist irgendwie, das finde ich total spannend und total schön und war auch für uns irgendwie immer sehr hilfreich.
Ja, ich wollte auch noch ergänzen, der Vorteil ist natürlich mit der Auseinandersetzung, dass wenn wir in einem anderen Kontext diese Orga-Themen auf den Tisch legen und dann tatsächlich die Pizza und den Kerzenschein für uns haben, hat es natürlich auch den Vorteil, dass diese diffuse Frustration, die bei Paaren oft da ist, die gar nicht so richtig in Worte gepackt wird. Also die sitzen dann nicht zwangsläufig bei der Pizza und streiten um die Matschhose und wer sie mal wieder gekauft hat und dran gedacht hat, sondern es ist eher wie ein Feld, was zwischen ihnen steht, was besetzt ist mit dem Frust darüber, dass im Grunde das Gefühl da ist, ich fühle mich hier von dir nicht gesehen und allein gelassen. Weil ich an alles denke. Und wann genau würdest du die Schneehose kaufen, wenn draußen der erste Schnee liegt? Das ist so eins unserer Gespräche gewesen. Ja. Und das hätte ich dann zwar gar nicht bei der Pizza auf den Tisch gelegt, aber es hätte dazu geführt, dass wir diese Pizza essen mit etwas zwischen uns und ich mich gar nicht so nah gefühlt habe, weil ich ja eigentlich wütend bin. Und wenn ich wütend bin, kann ich nicht Nähe fühlen.
Das ist also perfekter hätte ich das nicht formulieren können, denn tatsächlich, du hast recht, manchmal geht's gar nicht konkret um die Matschhose bei der Pizza, aber da war aber zwischen einem so ein stinkender Teich und der wird, und das ist wirklich, glaube ich, problematisch, der wird ja. über die Jahre immer ja. breiter und immer stinkender. Ja. Und es ist ja. genau diese Wut und dieser Frust. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber ich kenne es noch früher. Manchmal, ich war in Elternzeit, mein Mann kam abends nach Hause, war selber schon auch gestresst von viel Arbeit. Ich habe ihn empfangen. Ja. Ich hatte schon, wenn ich ihn nur gesehen habe, hätte ich ihm am liebsten schon meine To-Dos nur um die Ohren gehauen. Ja. Er wusste gar nicht, ja. was mit mir los ist. Er hat ja auch 8 oder 9 Stunden gearbeitet und hat sich dann sofort auf die Kinder gestürzt. Der hat noch nicht mal eine halbe Stunde Pause gemacht und ich hatte trotzdem so eine Wut. Und zu verstehen, ja. woher diese Wut kommt und die ihm nicht ja. sozusagen entgegen zu knallen und dann auch sie zwischen uns zu haben, wenn wir so scheinbar romantisch unterwegs sind. Und ich glaube, ja. das, was du da so schön formuliert hast, das ist oft etwas, was Paare über die Jahre so voneinander entfernt, dass es immer ja. schwieriger wird, diesen Graben zu schließen. Ne? Insofern, ja. je früher man das thematisiert, Frust, Enttäuschung, aber auch auf mhm. Seiten von Männern oft Hilflosigkeit, was hat sie denn? Ich verstehe es nicht. Schuldgefühle, also das wird ja immer mehr. Und wenn man das thematisiert, rückt man näher aneinander. Ja. Du hast total recht, man kann romantisch und liebevoll nur sein, wenn da eben nicht dieser stinkende Fluss dazwischen ja. ist. Ja. Das ist ein super Bild.
Weil es tatsächlich ja so ist, dass die allermeisten, wenn es eine diffuse Wut ist, weil sie nicht so richtig greifen können, dass es tatsächlich genau um Mental Load geht. Mhm. Weil optisch hat er ja jetzt gerade das Kind gewickelt. Woran, wo soll ich mich denn jetzt drüber beschweren? Und meine Mutter sagt auch, ich kann mich freuen, dass er wickelt. So, also wenn man gar nicht begreift, worum es wirklich geht und dass das tatsächlich ein Aspekt ist, der berechtigt ein Gefühl auslöst in einem an Frustration, dann ist die Wut die schützt eigentlich, an die Trauer zu kommen. Mhm. Eigentlich müssten ordentlich Tränen fließen, damit man wieder gut zueinander kommen kann, wo das besprochen werden kann. Das passiert ja nicht und über die Distanz in der Wut geht es dann tatsächlich immer weiter auseinander. Und das ist, was ich ganz häufig beobachte in meinen Sitzungen mit Paaren, wenn es eigentlich um genau diese Verteilung geht der Dinge, die nicht sichtbar sind. Mhm. Die so schwer greifbar sind. Jetzt hattest du gesagt, genau, dann geht es also der erste Weg darum, genau das zu besprechen und da auch wirklich diese Zeit nochmal rein zu investieren, die sich absolut lohnt. Mhm. Und da nochmal das sichtbar zu machen, in die Sichtbarkeit zu gehen, zu sagen, was sind unsere Aufgaben? Unser Ziel ist klar und das ist ein gemeinsames. Wir wollen den schönen Kindergeburtstag für unser Kind. Und was ist dafür alles nötig? Mhm. Und das würdest du dann auch verschriftlichen? Wäre das ein Tipp, den du mitgeben würdest?
Ja, denn alles, was sichtbar ist, kann auch verändert werden. Das ist eigentlich auch wieder, ich habe eine Schwester, die Unternehmensberaterin ist und das klingt jetzt so ein bisschen konfus, aber tatsächlich manche Dinge kann man, wenn wir die Familienorganisation betrachten, jetzt nicht zwischenmenschliche Dinge, aber mit so unternehmerischen Dingen gut anschauen. Also Dinge auch zu optimieren und zu vereinfachen und Prozesse aufzusetzen, die funktionieren, wenn man jetzt mal in diesem Unternehmersprech bleibt. Das kann man nur, wenn man die Dinge einmal sichtbar macht. Das bedeutet dann zum Beispiel zu sehen, okay, Kindergeburtstag ist immer so ein schönes Bild. Das ist ein Projekt. Und es erschlägt einen, ehrlich gesagt, ob Mutter oder Vater schon beim Gedanken immer so ein bisschen, oh Gott, Kindergeburtstag. Und dann zu sehen, okay, das ist ein Projekt. Ein Projekt bedeutet viele einzelne Arbeitsschritte und die mal aufzuschreiben. Was der Vorteil auch davon ist und warum es auch vielleicht wichtig ist, auch für Männer zu erkennen, wir können voneinander lernen, ist, dass, wenn wir jetzt mal so ein bisschen in diesen stereotypen Bildern bleiben, aufgrund dieser Rollenerwartungen, sind Frauen gerade in solchen Dingen oft sehr perfektionistisch. Und der Druck ist groß. Also Kindergeburtstage werden ja mittlerweile zu wahnsinnig organisierten, super High-End-Events, wo auch die Frage gestellt wird, muss das alles sein? Aber gemeinsam als Paar kann man nochmal sagen, okay, einzelne Aufgaben, was brauchen wir wirklich? Muss da jetzt ein Motto hinterstehen? Müssen die Muffins selbst gebacken werden? Braucht jedes Kind ein Gastgeschenk für zu Hause? Wenn das Paar gemeinsam sagt, ja, wir gehen die volle Ladung und sind happy damit, dann bitte, ja, super. Aber man kann auch manchmal sagen, ich habe heute ein tolles Gespräch geführt mit einer Kollegin. Da ging es darum, Männer reisen mit leichtem Gepäck. Das heißt, der Vater geht los, packt den Rucksack für seine Kinder und da ist viel, viel weniger drin. Aus dem Grund, weil er sagt, okay, wir wollen jetzt nicht eine halbe Stunde Butterbrote schmieren, wir kaufen was unterwegs oder so. Mhm. Und da ist es einfach ein Aufeinanderzugehen zwischen, wie können wir es so machen, dass es für unser Kind eine tolle Party wird, denn es ist eine wichtige Aufgabe, Kindergeburtstag zu organisieren. Mhm. Aber wie schaffen wir es, dass es nicht zu so einem ausufernden Event wird, vor allem wenn wir eben gestresst sind? Wie können wir uns leichter machen? Um was geht's eigentlich? Und jetzt mal Thema Kindergeburtstag. Unsere Kinder sind happy, wenn sie ihre Freunde und Freundinnen einladen, wenn es irgendeinen Kuchen gibt und sei der aus der Tiefkühltruhe und ein paar Spiele, wenn wir jetzt so im Kleinkinderbereich bleiben. Mhm. Und Gummibären, alles gut, ne? Und das ist ja das Ziel. Mhm. Aber für Eltern ist es oft schwer und das ist wirklich ein tatsächlicher Struggle, denn wenn alle anderen die Mega-Event-Party machen und dein Kind kommt nach Hause mit einem Gastgeschenk, das so viel gekostet hat wie das Geschenk, dann denkst du, oh Mist, jetzt muss ich ja. Und sich davon frei zu machen, ist nicht einfach. Da gebe ich mal den Rat, sich Eltern zu suchen, die so irgendwie so sind wie man selber und zu sagen, ey, wollen wir das einfach lassen? Wir sind die Bastion, die wieder den alten Kindergeburtstag aufleben lässt, um nachher nicht solche Projektmanagement-Tools nutzen zu müssen, um diesen einen Kindergeburtstag zu machen. Und da kritisiere ich auch den Druck auf Frauen. Der führt nämlich dazu, dass wir immer professioneller werden, sieht man an Instagram und Pinterest. Jede Geburtstagstorte ist super krass, weil, und das ist wichtig zu sagen, um nicht die Schuld den Frauen die Schuhe zu schieben, ne? Wenn die Erwartung so hoch ist und Fürsorgearbeit nicht gesehen wird, ist ja klar, dass man alles dafür tut, dass es endlich gesehen wird. Und das sichtbar ist dann manchmal wird, die krasse Motivtorte, damit endlich alle sagen, guck dir die Laura an. Die macht die tollsten Torten. Das ist eine richtig gute Mutter. Ne? Und die andere Mutter, die nur Zeit hat, ein paar Muffins aus dem Supermarkt zu holen, die denkt dann, okay, ich bin keine gute Mutter. Und dann sind wir schon wieder bei echtem Schmerz. Und dann vielleicht sagt ihr Partner, warum machst du jetzt so wie die Laura so eine doofe Motivtorte? Und dann haben wir wieder den Konflikt. Also
ganz genau.
Ja, das ist so eine Kettenreaktion. Ja. Und da müssen wir einfach auch nochmal ganz klar diesen Druck auf Frauen betrachten, der aufgebaut wird. Und der dann eben auch oft zu Mental Load führt. Und das ist echt ein großes Problem, der dann eben letztendlich auch in Konflikten in der Beziehung ausufert.
Mündet, ganz genau, das habe ich nämlich auch gerade gedacht. Weil wenn der Vater jetzt sagen würde, was machst du dir denn da so einen Stress? Du könntest es dir doch leichter machen, wenn du möchtest. Genau. Wir können doch einfach hier bei Netto, da gibt es so einen abgepackten Käsekuchen. Mhm. Verstehe dein Problem jetzt gerade nicht, dann weiß ich persönlich auf jeden Fall, wie so eine Sitzung bei mir aussehen würde. Und da auch darauf hinzuweisen, an die Informationen an die Männer, die zuhören. Es geht natürlich um was anderes. Es geht genau um das. Es geht um die Anerkennung und es geht um den Wunsch, gesehen zu werden als fürsorgliche, liebende Mutter. Und das ist dann wie mit allem so schwer, die Emotionalität hinter den Sachthemen zu sehen und zu verstehen und zu übersetzen. Und dann könnte es tatsächlich in einen Streit ausufern. Dabei war eigentlich der Plan, doch jetzt diese Aufgaben aufzuteilen. Das heißt, meine Idee wäre da auch ganz klar zu sagen, und das ist, wie wir es dann auch immer wieder machen, das ist, was ich auf der Liste habe. Und wenn Tino die Idee hätte, wir könnten es uns einfach machen, meistens mit dem Wissen mittlerweile, dass, wenn ich das steht, ist es mir wichtig. Und da muss es gar nicht logisch sein für andere. Mhm. Und dann kann man darüber nochmal sprechen. Mhm. Ist dir das tatsächlich wichtig, dass wir so eine aufwendige Torte jetzt hier machen? Ja, mir ist das wichtig. Ich weiß, ich habe einfach irgendwie ein schlechtes Gewissen. Mhm. Und ich brauche diese Torte für mein Kind jetzt so. Ich möchte, dass er diese Torte sieht zu seinem Geburtstag. Und dann ist das wichtig. Und dann ist es klar, dass wir das irgendwie organisiert kriegen müssen.
Ja.
Das heißt, ne, da irgendwie weniger in dieses, du könntest es dir leichter machen, sondern das ist wichtig, was können wir dafür tun? Und oder stimmt, eigentlich hast du recht, komm, wir kaufen was. Die Benjamin-Torte ist doch super.
Ja.
So. Und vor allem die Perspektive wieder, ne, weil wir vorhin schon drüber gesprochen haben, mir ist gerade durch den Kopf gefahren, dass eben dieser große, gefühlt benannt neue Druck auf Frauen in diesem Feld von jetzt sind wir angelangt in der Zeit, wo dass zusätzlich zu dem Druck, dass eigentlich die Frau jetzt auch arbeiten gehen und Karriere und irgendwie besonders sich zeigt und Schönheit und Mutter und also wirklich gestretched in alle Richtungen und einfach der Druck ist riesengroß. Und das gab es ja vor ein paar Jahren auch schon als benanntes Thema beim Mann, wo man gesagt hat, oh, jetzt muss der Mann alles sein. Und wie geht's den Männern damit, dass sie jetzt irgendwie Lover und aber auch Vater und aber auch irgendwie männlich, aber auch sehr sensibel und ne, also das kennen wir, haben wir alle schon mal einmal drüber gesprochen, irgendwie gefühlt. Und ich finde, das ist ein nicht zu vergleichen, aber ähnliches Thema, wo man merkt, dass es einen Druck gibt auf unsere Rollen in der Gesellschaft und alleine schon der Blick von außen, alleine die Anerkennung, dass wir uns damit auseinandersetzen und beschäftigen, kann einen Konflikt und eine aufgeladene Situation ein bisschen beruhigen. Also das, was du gerade gesagt hast, du, es geht nicht darum, ja, mach's dir doch leicht und hol die Torte irgendwas, sondern ah, ich sehe, du bist da genau da an dem Punkt gerade und es hilft mir zu verstehen, wo du gerade bist und was gerade eigentlich darunter liegt. Ganz oder genau. Was bei mir drunter lag, wenn ich irgendwie in einer Situation eigentlich mir gerade gewünscht hätte, zu zeigen, dass ich hier übrigens auch diesen Tisch gebaut habe, während ich gleichzeitig den Kleinen hinten bespaßt habe und aber sehe, dass du eine Träne im Auge hast, weil deine Mutter gerade dich angeschrien hat oder was auch immer und ich aber auch das kann. Und dann aber an einer Ecke zerbreche und versuche irgendwie zu kommunizieren, was meine Struggle ist, ohne gleich zu versuchen, eine Lösung zu finden, sondern manchmal eben auch einfach nur zu sagen, so ist es gerade.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, was man an euch und wir kennen uns in dem Bereich so gut aus und sind so reflektiert darüber. Und deshalb ist es aber so wichtig für Paare oft, die das nicht können, wie ihr schon auch gesagt habt, Paartherapie, Coach, Mentoring oder sowas in Anspruch zu nehmen, weil es so helfen kann, dass eine dritte Person von außen mal drauf schaut. Denn wir sind so selbst mit unserem Paket und Gepäck unterwegs, dass wir oft als Paar da gar nicht so richtig rauskommen und dann da so viele Gefühle mit drin sind. Und jemand, der das dann von außen anschaut, kann auch genau sowas nochmal aufdröseln. Also, warum macht sie die super Dingsbums-Torte? Kannst du verstehen, dass sie das macht und wie könnt ihr da eine Lösung für finden? Das ist echt, deshalb auch so eine Mediation, Paartherapie, finde ich so wichtig. Das ist eigentlich die beste Investition in alles. Ne? Man wünschte nur, es wäre noch mehr normal, dass man das in Anspruch nimmt. Ich würde nämlich, ganz ehrlich, ich würde sagen, Paare in unserer Generation, bei den Jüngeren kann ich mir vorstellen, dass sie nochmal vielleicht manchen neuen Weg gehen, aber bei unseren Paaren, so in unserem Alter, weiß ich nicht, Mitte 20 bis Mitte 40, dass die nicht in die Mental Load-Falle treten, das ist fast ein, wenn die das nicht tun, das ist ein Wunder. Also man braucht so viel Kraft und Selbstreflexion. Die meisten, würde ich sagen, einfach, es ist keine Studie, einfach gefühlt, 85% haben genau diese Probleme, wenn es um heterosexuelle Beziehungen geht. Yeah. Insofern ist es ganz wichtig, wenn man da rausgeht, dass man, wenn man es nicht hinbekommt, zum Beispiel, ich kriege die meisten Fragen, wie erkläre ich es meinem Mann, er macht einfach komplett zu, dass man dann sagt, okay, wir kriegen es nicht zu zweit hin, ist auch gar nicht schlimm, wir holen uns jemand dazu. Denn jemanden das zu erklären, der es nicht wissen will, weil eben auch wieder Schuld und so weiter dahinter steckt, ne, und dann tatsächlich Trennung ist dann manchmal wirklich, also ich hatte neulich auf Insta Rückmeldung, wie viele Paare, wie viele Frauen sich getrennt haben, weil sie genau in diesem Konflikt so verwoben waren und beide Paare nicht mehr zueinander, also beide Seiten nicht mehr zueinander kamen.
Tatsächlich ist es leider ja nach wie vor so, dass Beziehungscoaching, Paartherapie, Mentoring einfach gesellschaftlich gesehen noch nicht normal ist, normalisiert wird, sondern tatsächlich nach wie vor mit Krankheit, Problematiken und Eingeständnissen von Scheitern verbunden wird. Und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass es genau solche Bücher gibt, wo man ganz niedrigschwellig für sich schon mal an Themen arbeiten kann. Und tatsächlich wirklich arbeiten kann, die der Beziehung gut tun. Laura, in deinem Workbook, was lernt man da? Was ist es, was man da mitnehmen kann?
Also bei dem Workbook war es mir zum einen wichtig, es ist wirklich für Frauen, vor allem für Mütter geschrieben. Und da war es mir ganz wichtig, erste Schritte zu machen. Denn mein Ratgeber, ne, man liest und denkt sich so, ich kenne das auch bei Ratgebern, das ist toll, super, so mache ich es. Und dann, aber was mache ich denn konkret? Ja. Dieses konkret ins Handeln kommen, das wollte ich mit dem Workbook verändern. Das ist auch im Prinzip eine Begleitung auch von Workshops, die ich natürlich gebe. Weil ich gemerkt habe, wenn ich nur erzähle, finden es zwar alle sinnig und interessant, aber die Leute wissen eben nicht konkret, was sie tun. Jetzt in diesem Workbook geht es eben darum, was kann ich konkret gegen Mental Load tun? Und ich wollte auch gerne Frauen ansprechen, die nicht in einer Paarbeziehung leben. Das heißt, nicht nur den Fokus auf, wie teilen wir uns die Verantwortung, sondern wie kann ich ganz konkret zum Beispiel gegen diesen Druck auf mich als Mutter angehen? Also wie kann ich mir ein eigenes Mutterbild schaffen? Welche Dinge sind für mich und meine Kinder wichtig? Welche drei Dinge zum Beispiel machen wir gerne und alles andere lassen wir erstmal raus? Wie kann ich mir ein Netzwerk schaffen? Wie kann ich innere Glaubenssätze, die ich mit mir rumtrage und die dazu führen, dass ich mir selbst nie Pausen zugestehe, wie kann ich die verändern? Also es genau solche Dinge, weil gerade auch zum Beispiel bei alleinerziehenden Müttern oder sagen wir Frauen in Beziehungen, die in ihrem Partner keinen Ansprechpartner haben für dieses Thema, was können die tun? Ne? Und ihr merkt schon auch in unserem Gespräch, es ist letztendlich nicht nur, wie können wir es uns aufteilen, sondern wie können wir mit dem Stress und dem Druck umgehen, als Eltern, vor allem als Mutter, immer so super performen zu müssen. Dann, was mache ich mit diesen Bullshit-Sätzen? Dieses, du gehst aber schon früh wieder ins Büro, dein Kind ist doch noch so klein. Ne? Oder sowas wie, wie schafft es deine Familie, wenn du jetzt ein Wochenende unterwegs bist? Wie geht denn das? Und wie geht man mit solchen Sätzen um, weil die kommen, ja, die kennen Eltern alle und was, wie reagiert man darauf? Und dann geht es im nächsten Schritt auch drum, um dieses Scheitern, dass es eigentlich normal ist, ne, anzuerkennen, ich kann das eigentlich gar nicht schaffen und dieses Denken, alle anderen Frauen kriegen es hin, das mal wirklich anzuschauen und zu gucken, das kann man ganz schnell dekonstruieren, weil es wirklich nicht so ist. Ne? Es sei denn, ich habe ganz viel Geld und kann mir ganz viele Dienstleistungen kaufen. Dann könnte ich auch super performen, mit dem Personal Trainer mega aussehen und so weiter. Aber das haben wir ja alles nicht. Und im letzten Schritt geht es trotzdem auch noch mal drum, wie kann ich meinen Alltag strukturieren, entweder als Paar Verantwortung teilen oder aber, wenn ich das nicht kann, wie kann ich meinen Alltag strukturieren, dass ich Pausen einlege für mein Gehirn? Denn diese Belastung des Gehirns ist wirklich auch gesundheitlich problematisch. Da muss ich euch ja gar nichts erzählen. Ne? Aber wie kann ich wirklich den Fokus drauf setzen, nicht auf, wie schaffe ich so viele To-Dos wie möglich abzuhaken, sondern wie kann ich priorisieren? Und wie kann ich wirklich den Fokus darauf legen, dass es mir gut geht? Denn was wir immer sehen, wir brauchen ja, die Kinder brauchen uns ja als mental einigermaßen stabile Eltern. Und was leben wir? Und das ist vielleicht auch nochmal gut für alle, die sich mit dem Thema beschäftigen. Was leben wir unseren Kindern vor? Also ist es normal, ständig am Ende zu sein? Ist es normal, als Frau immer für alle da sein zu müssen? Ist es normal, als Mann zu sagen, Fürsorge kann ich gar nicht richtig? Also wir leben damit ja auch unseren Kindern etwas vor, das die krass übernehmen. Ja, wir haben zwar nicht nur als Eltern Einfluss, es gibt dann auch, wenn die Kinder älter werden, die Peergroups und die Gesellschaft und Filme, Fernsehen und Social Media. Aber trotzdem, ne, unsere Rollenbilder, die wir den Kindern vermitteln, sind sehr maßgeblich. Und damit will ich jetzt nicht denen ein schlechtes Gewissen machen, die traditioneller leben, sondern auch die können ja, indem sie Verantwortung teilen, da auch gute Vorbilder sein, indem sie sagen, okay, die Mama ist zwar die meiste Zeit zu Hause, aber sie ist deshalb nicht zwangsläufig für jede Anfrage rund um Kids, Termine und Co. zuständig. Ne? Also das können Eltern, egal wie sie leben, den Kindern so vorleben, dass wenn sie zu zweit sind, dass man Verantwortung durchaus verteilen kann, dass der Vater ein Ansprechpartner ist, dass ein Vater kompetent ist in Fürsorge und Kümmern. Und wenn er es nicht gut kann, dann ist es vor allem eine Übungssache.
Ja, und es gibt dabei auch diesen wunderbaren, schönen Nebeneffekt für alle Mütter, die das vielleicht hören und denken, oh, aber tatsächlich, wenn ich ganz tief in mich horche, merke ich, dass ich Angst habe, dass meine Kinder die Verbindung zu mir verlieren, wenn ich jetzt plötzlich für bestimmte Dinge nicht mehr ansprechbar bin und werde ich denn dann noch geliebt? Und ja, natürlich werden wir das als Mütter, auch wenn wir nicht 24/7 ansprechbar sind. gut, ich glaube, dazu wären wir jetzt alle einstimmig gekommen, aber im Gefühl merkt, dass vielleicht so nicht ankommen. Mhm. Und was tatsächlich aber dieser Nebeneffekt ist, ist, und das ist ja das, was auch viele Mütter erleben, die zu Hause sind, wenn der Vater nach Hause kommt, wie sehr sich die Kinder freuen.
Ja.
Es gibt einfach dann diesen Moment, wenn sie spüren, Mama ist gleichermaßen wie Papa unterwegs und das ist eine andere Resonanz gibt, weil es tatsächlich nicht so in die Selbstverständlichkeitsschiene geht, sondern es ist einfach auch, es ist das Selbstverständliche, dass Mama nicht selbstverständlich da ist.
Ja.
Und dann gibt es tatsächlich meistens den Bumerang-Effekt, die große Freude.
Absolut.
Wenn Mama oder Papa nach Hause kommen, das ist einfach, ja.
Aber du hast vielleicht den Punkt angesprochen des Loslassens und das fällt natürlich auch vielen Frauen schwer, also das heißt auch, wer viel Fürsorge übernommen hat, viel Verantwortung, das Loslassen ist nicht so einfach, also auch die zuhören, dass man da Geduld mit sich hat, das ist ein Prozess, weil vielleicht, wie du gerade auch gesagt hast, steckt die Angst dahinter, dann nicht mehr geliebt zu werden, dann nicht mehr als Mutter gesehen zu werden, die sich kümmert oder einfach als Mensch dann nicht mehr zu genügen und solche Ängste sind ja auch immer ernst zu nehmen. Und die stehen dem Loslassen dann gegenüber und dann sind wir schon wieder bei der Torte. Genau. Was steckt eigentlich dahinter? Und deshalb ist auch dieses Thema sehr kompliziert. Und deshalb ist es ganz wichtig, da jemanden oft hinzuzunehmen, wenn es allein nicht machbar ist, weil es wirklich ein komplexes Thema ist. Und wir kommen halt mit unserem ganzen Gepäck auch aus der Kindheit noch. Ne? Wann sind wir etwas wert, wenn wir arbeiten, wenn wir über unsere Grenzen gehen, wenn wir als Mann Karriere machen, wenn wir als Frau uns ständig kümmern. Ne? Und das mal so kurz abzuschütteln, das geht eben nicht, indem man einen Podcast hört und mein Buch liest, sondern das ist tatsächlich wahrscheinlich eine Arbeit, die über Jahre geht und die man aber schneller mit Unterstützung hinkriegt.
Absolut. Ja. Ich wollte gerade nochmal auch genau da reingehen, für aus der männlichen Perspektive zu sagen oder aus der sagen wir, anderen Perspektive zu sagen, wenn du dich in der Rolle wiederfindest, in der du das Gefühl hast, dass du das nicht kannst, was dein Partner kann, das Erfüllen von dem Mental Load oder die sich da reinfinden, dass das eben einen ähnlichen Überdosis-Effekt haben kann, dass man da auch mit sich geduldig sein muss oder sollte, dass es nicht bedeutet, dass man da falsch ist bis hierhin oder schuld daran ist, dass mein ganzer Werdegang, meine Väter, die Art und Weise, wie ich geprägt wurde, jetzt mich in dieser Art fühlen und sehen lässt und wahrnehmen lässt und dass diese, was ich jetzt in der Erwartung bekomme, jetzt noch mehr können muss, als ich vorher konnte. Dass das viel ist und dass das eine Aufgabe ist, die manchmal einfach einem unmöglich vorkommt, weil es Gefühl hat. Aber ganz kurz mal, auf meiner Seite, ich mache doch auch ganz viel. So, das vielleicht, weißt du, dieses Aufrechnen und sowas. Und ich weiß aus unseren Konflikten, dass es tatsächlich auch Momente gab, in denen es ganz wichtig war, darüber zu sprechen, über die andere Portion. Obwohl ich verstanden habe, dass es wichtig war, ich sag jetzt trotzdem einfach in weiblich-männlichen Bildern, aber die weibliche Wahrnehmung und Overload-Situation wahrzunehmen und anzuerkennen, aber gleichzeitig auch gesehen zu werden in dem Prozess, wo ich jetzt hier bin, dass ich hier sitze und dass ich mir das anhöre, dass ich Gedanken habe, die hochkommen, die erstmal sich anfühlen, wie ich will mich verteidigen oder ich will, dass du siehst, dass ich, was ich bis hierhin auch geleistet habe und dann irgendwann endlich vielleicht auch dahin zu kommen, zu verstehen, na, es geht gar nicht darum, dass das falsch ist bis hierhin oder dass das eine Schuld ist, die ich irgendwie jetzt aufarbeiten muss, sondern dass es eine, wie du vorhin schon gesagt hast, eine Perspektive zeichnen kann, dass man sagt, okay, ja, aber wir wollen doch vielleicht beide das Gleiche, oder? Lass mal kurz darüber reden. Oder wo wir vorhin drüber gesprochen haben, jetzt vielleicht, wenn man nicht gleich mit der großen Paartherapie-Thematik dazwischen geht, sondern einfach nur sagt, du weißt was, ich habe da gerade was gelesen oder ich habe gerade ein Workbook gemacht. Wenn uns das gerade in einen Konflikt bringt, kannst du dir das vielleicht auch mal angucken? Vielleicht reden wir danach mal. Also dass man selbst, genau deswegen finde ich das so toll, das, was du quasi der Welt da gibst, dass man einfach auch in einer kleinen Geste sagen können, ich habe was gelesen, würdest du das bitte einfach auch lesen? Oder guckst dir mal an, ob das was ist? Und manchmal ist man dann, wenn man eben aus dem Konflikt herausgeht, sich gegenseitig in die Augen zu gucken und zu versuchen, da was zu schaffen, einfach etwas in die Hand zu nehmen und alleine zu sein mit etwas oder zu dritt zu sein mit etwas oder irgendwas dazuzunehmen, dass das auch hilfreich sein kann.
Aber total, genau, weil es selbst immer zu formulieren ist schwer. Und ich finde, was du gerade gesagt hast, so wichtig und warum es besonders schön ist, dass wir hier zu dritt sprechen und verschiedene Perspektiven beleuchten. Was du gerade formuliert hast, das ist genau das, was Männern dann, schätze ich mal, bei der Diskussion durch den Kopf geht. Und indem immer nur Frauen über das Thema reden, fehlt diese Perspektive und wir kommen nicht zusammen. Deshalb, ich merke immer mehr, ich habe schon mit so vielen Frauen gesprochen und wir wissen alle immer, worum es geht. Wir verstehen uns blind. Wir kommen aber nicht weiter. Das heißt, wir müssen mit Männern sprechen, ob das jetzt unsere eigenen Partner sind oder mit Männern auf einer Plattform, in einer Diskussion, in einem Podcast. Weil genau diese Perspektiven müssen auch gehört werden. Und dann versteht man ja auch viel besser, warum sich der Partner, die Partnerin, wie auch immer verhält. Insofern, ich glaube, genau so ein Podcast, wo diese verschiedenen Perspektiven eine Rolle spielen, wo Männer und Frauen über Mental Load sprechen, die sind hilfreich. Und Männer fühlen sich dann in dem, was du gesagt hast, so wiedererkannt und denken, ach krass, ja stimmt, genau, er hat so formuliert, vielleicht hätte ich so nicht gekonnt und ich hätte es mich vielleicht auch nicht getraut. Das zu formulieren, aber okay, jetzt sehe ich, fühle ich mich gesehen und jetzt kann ich anfangen. Deshalb ist ganz wertvoll, dass Männer ihre Perspektive erklären und vielleicht die vorangehen, die sich das zunächst auch mal trauen, ne? Weil viele sagen, ey, darüber rede ich nicht in der Öffentlichkeit.
Ja, total. Ich nehme aus unserem Gespräch ganz stark mit, mich als Mutter zu meinen Söhnen nochmal zu reflektieren, weil ich gerade darüber nachgedacht habe, wie oft es mir passiert, dass ich meinen Söhnen öfter durchgehen lasse, etwas nicht mitzumachen, den Kaninchenstall, whatever. Und unserer Tochter, die unter genau diesen Voraussetzungen, ihr macht den Kaninchenstall, Kaninchen bekommen hat und das auch macht tatsächlich mit ein bisschen Unterstützung und die aber so eine selbstverständliche Erwartung auch daran hat. Und sie macht das und das finde ich toll, aber unsere Söhne müssten das auch machen. Also ich glaube, wir müssen uns halt nochmal zusammensetzen. Vielen Dank
dafür. Witzigerweise haben wir auch zwei Jungs und ein Mädchen und es ist bei uns genau das Gleiche und da fängt es schon an. Wir machen das ganz unbewusst, ne? Aber es muss immer meine Tochter für die Oma ein Bild malen und die Söhne malen halt nicht gerne. Anstelle zu sagen, ihr malt auch, egal, ne? Ihr könnt es, es wird gut aussehen, so wie es aussieht. Aber ja, da fängt es natürlich auch schon mit an. Aber ich bin da genau wie ihr. Und da sehen wir mal wieder selbst Personen, die sich mit sowas auseinandersetzen.
Sind alle auf dem
Weg, haben halt so, ne? So dieses Ding. Ja. Das ist dann so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ja. Und unsere beiden Töchter, die werden dann später da sitzen, hoffentlich nicht da sitzen und denken, okay, warum muss ich jetzt immer daran denken, Einladungskarten zu ganz beantworten?
Genau. Ganz genau. Also da müssen wir uns auf jeden Fall, glaube ich, nochmal überlegen, wie wir das ein bisschen besser auch hier schon mit abfangen können. Laura, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Wir haben ganz viel mitgenommen.
Gerne.
Und es ist wirklich, wir werden in unseren Shownotes dein Buch, dein Workbook und das Comic und alles, was wir von dir da zur Verfügung bekommen, verlinken. Es ist so wertvoll und ganz wunderbar, dass wir diese Folge aufnehmen konnten. Ich freue mich ganz doll.
Absolut. Ich habe auch gerade auf die Uhr geguckt und dachte, eigentlich könnte ich jetzt noch eine ganze Weile weiter.
Ja, total.
Also es ist wirklich spannend und bin sehr dankbar.
Ja, es freut mich auch, dass ich bei euch zu Gast sein könnte. Und wir können ja mit dem Umzugsthema enden, mit dem ihr angefangen habt.
Ja.
Denn mir ist sofort ich bin sofort auf die Idee gekommen, als wir vor 5, 6 Jahren umgezogen sind, habe ich tatsächlich von meiner Schwester so gezeigt bekommen, wie ich so eine Pinnwand strukturiere mit all den Aufgaben und habe das alles so ein bisschen alleine gemacht. Und erst danach kam dieses Mental Load-Ding auf und dann seitdem weiß ich, wie man strukturiert die Dinge angeht, aber dass ich sie vor allem nicht mehr alleine mache, sondern dass wir die gemeinsam machen. Vielleicht ist das nochmal so ein Schlusswort und ihr könnt auch nochmal kurz sagen, was bei eurem zweiten Umzug anders lief. Dann haben wir einen guten Bogen.
Ja, total. Das ist ganz, eine ganz tolle Idee mit diesem Pin, mit der Pinnwand. Das haben wir so gar nicht gemacht. Wir haben es tatsächlich gar nicht so offensichtlich sichtbar gehabt, aber du hattest einige Listen.
Ja, ich bin Listenfan, ja.
Ja, Tino ist ein totaler Listenfan. Und ich glaube aber, das, was bei uns diesmal der Unterschied war, war, ich hatte einfach das Gefühl, dass du anders dabei sein willst. Mhm. Das war so ein ganz aktives von dir mit am Start sein. Und es ist gar nicht so sehr so, dass wir unsere Listen kontinuierlich abgeglichen haben, aber dadurch, dass du an Dinge gedacht hast, ist bei mir die Information angekommen, dass ich es nicht muss, obwohl wir gar nicht uns abgesprochen haben darüber, an was wer denken muss, um damit was passiert, was ich normalerweise natürlich für sinnvoll erhalten würde. Ich glaube, dass das so ein bisschen uns da auch unsere lange Zeit, die wir miteinander schon sind, so nach über 12 Jahren, habe ich schon das Gefühl, dass wir so einen ganz guten Rhythmus miteinander gefunden haben.
Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das ist genauso. Ich habe gerade daran gedacht, wie es sich anfühlt, wenn man sagt, irgendwie, pass auf, wir haben was vor und wir wollen uns, wir sind interessiert aneinander, an unserem Leben. Wir haben uns entschieden, Kinder zu haben. Und so jetzt mal als Bild dafür, wir gehen joggen. Und du und ich gehen joggen. Zuerst rennt einer schneller als der andere, weil es ist einfach unausgeglichen. Dann ist es natürlich auch immer eine Frage, wie man damit umgeht, das überhaupt zu integrieren ins Leben bei Sport sind wir sofort bereit zu sagen, da muss ich mich überwinden, da finde ich Zeit für und so weiter. Aber eben für Dinge wie Kommunikation und Aufgabenaufteilung und Anerkennung und eben sortieren und so, kann es ein ähnliches Training sein. Ich finde es halt, bei uns ist dieser Umzug wie ein Marathon, nachdem wir jahrelang zusammen gejoggt sind. Wenn wir einfach richtig erkennen, wo wir gerade gelandet sind, was wir geschafft haben in unserem Training, in der Kommunikation. Und das fand ich echt auch, also das hat mir diesmal einfach tatsächlich auch Spaß gemacht. Ich weiß einfach, dass eigentlich sonst Stresssituationen, du lachst schon, uns dazu gebracht haben, neue Konflikte aufzumachen. Ich weiß, dass bei anderen, also bei Geburten oder bei Umzügen einfach immer dann wirklich so das hochkommt und dann so. Und diesmal war es tatsächlich, dass wir gemerkt haben, krass, wow, wir sind echt ein zusammen.
Wir waren ein richtig Maschine, gutes so. Team, ne? Es gibt ein lustiges Bild dafür, was zeigt, was sich verändert hat. Bei unserem letzten Umzug hat Tino alle Kisten mit Kalligrafie beschriftet, was keiner von den Umzugsmenschen lesen konnte. Ja, aber es sah wunderschön aus, was natürlich bei 70 Kisten dann eine gewisse Zeit in Anspruch genommen hat, während ich vollkommen panisch gepackt habe und gestresst war. Und Tino saß da und hat mit Kalligrafie die Kisten verschönert. Ja. Und das war so ein bisschen Sinnbild von dem, wo wir damals waren.
Ja.
Und jetzt, sind alle Kisten und wir haben noch mehr.
Jetzt habe ich Farbpunkte überall dran gemacht und eine Liste gemacht, was in welcher Kiste drin ist.
Und einfach, Tino hat sich eine Struktur ausgedacht, die uns Zeit gespart hat, mit der wir jetzt im Nachhinein sehr schnell an die Dinge wieder gekommen sind, wenn wir was gesucht haben, zum Beispiel in unsere Mikrofone. Es hat Zeit gespart. Und der Impuls dafür, dass es diesmal eine zeitsparende Variante gab, hatte ich das Gefühl, kam aber aus dir heraus, dass du verstanden hast, dass es wichtig ist für uns, dass wir es schaffen und dass wir da in dieses Gemeinschaftliche gekommen sind. Und das war echt ein schönes Erlebnis für uns, auch wenn wir gerade echt fertig sind. Sind wir.
Aber man ist ja dann zusammen stolz, fertig, aber stolz und zufrieden mit sich auch als Paar. Und das ist ja eigentlich das Mega-Schlusswort jetzt, dass noch dieses aktive Zusammenarbeiten und aktive gemeinsam organisieren einfach auch wirklich so einfach für die Beziehung so unglaublich wichtig und gut ist.
Es verbindet und es ist schön, ja.
Schön, dass ich da war. Hat mir ganz viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, Laura.
Gerne.
Tschüss.
Ciao.